SWR 2 Lesenswert Magazin.
Der 1963 in Lüneburg geborene und heute in Stuttgart lebende Lektor und Schriftsteller Matthias Jeschke arbeitet in sehr unterschiedlichen Genres. Er schreibt Kinderbücher, hat Sachbücher und zahlreiche Lyrikbände veröffentlicht. Die Poesie steht bei ihm tatsächlich im Mittelpunkt seines literarischen Schaffens, für das er zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen erhalten hat, darunter den Würth-Literaturpreis. Im Innsbrucker Limbus Verlag ist nun sein neuer Gedichtband mit dem schönen Titel »Ich bin der Wahl deiner Träume« erschienen und ich freue mich, mit dem Autor über das Buch zu sprechen. Guten Tag, Herr Jeschke.
Ja, hallo, Herr Orte.
Herr Jeschke, 5 Zyklen enthält der Band und passend zur Jahreszeit möchte ich mit dem Zyklus »In den Pilzen« beginnen. »Bin ich in den Pilzen« heißt es da, »weiß ich, wohin ich gehöre«. Vielleicht erläutern Sie mal, welchen Assoziationsraum Ihr lyrisches Ich mit der Pilze Suche verbindet.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wenn ich in diesen Tagen in den Pilzwald gehe, ich in tiefer Verbindung stehe mit der Welt meiner Kindheit, die ich eigentlich so gut wie täglich in den Wäldern verbracht habe, was ja heute für die Kinder heute, also auch für meine Töchter gar nicht mehr denkbar ist. Die sitzen halt vor ihren elektronischen Geräten und wenn ich ihnen vom Wald erzähle, dann erzähle ich ihnen quasi vom Wald. Bei mir war es aber so, sobald ich aus der Schule kam, sind wir mit 2, 3 Freunden, haben wir uns auf die Räder geschwungen, sind in den Wald gefahren und haben da einfach gelebt, gespielt. Wir lagen auf dem Waldboden, wir haben irgendwie die Bäume umrundet, sind über die Moore gegangen und haben das alles eingeatmet und angefasst und gefühlt und erlebt. Das ist einfach sehr, sehr tief in mich hineingefahren. Und deswegen kommt, glaube ich, wenn ich jetzt so ein bisschen funktional eben auf der Suche nach Pilzen in den Wald gehe, sehr dieses Identitätsmoment damit rein.
Das heißt, Sie kochen das dann auch alles, ja? Also Sie kennen sich aus, Sie können die Röhrlinge voneinander unterscheiden und verwechseln dann auch einen Waldchampignon bloß nicht mit dem weißen Knollenblätterpilz.
Nee, das mache ich nicht, weil ich gar kein Waldchampignon sammle.
Sondern?
Ja, ich sammle eigentlich nur Steinpilze und Maronen und wenn es hochkommt nochmal Birkenpilze. Ja, oder Rotkappen, also sozusagen da, wo ich mir wirklich ganz, ganz sicher
bin. Die Königsklasse sozusagen.
Ja, naja.
Es gibt ein sehr eindrückliches Gedicht in diesem Pilzzyklus, und zwar das zweite, wie ich finde. Können Sie das mal vortragen?
Ja, das mache ich gern. In den Pilzen 2. Mit meinem Vater durchs Unterholz, zeitweilig verloren wir uns aus den Augen, dann hallten die Rufe durch den Wald. Mischwald musste es sein, Brombeeren, Farne und Moose in der Nähe, Pilze, egal welche, waren notwendig, sonst stand die Chance auf Maronen, Steinpilze, Birkenpilze und Rotkappen schlecht. Am besten vorsichtig gehen, lautlos, sonst verstecken sie sich vor dir. Ich ging, den Korb in der anderen das Messer, war voller Aufmerksamkeit, ganz gespanntes Schauen, auf der Jagd nach diesen Waldwesen, denen ich manchmal beim Wachsen zusehen konnte. Sie schlüpften durchs Moos, ein Hut aus Nadeln und Blättern saß ihnen keck auf dem Kopf wie Calimero die Eierschale. Später hatte ich das Messer nur noch dabei, benutzte es aber nicht mehr, denn ich drehte die Pilze heraus. Hatte jedoch gelernt, mich in Acht zu nehmen vor Bauer Maggot und seinen fürchterlichen Hunden.
Matthias Jeschke liest aus seinem Gedichtzyklus In den Pilzen. Sie sind, Herr Jeschke, in Ihren Gedichten nicht nur im Wald, sondern in weiter Welt unterwegs, am griechischen Mittelmeer genauso wie auf den Spuren englischer Autoren. Es gibt ja die Bezeichnung Reiseschriftsteller. Sind Sie sozusagen ein Reiselyriker?
Ja, vielleicht ergibt sich das aufgrund meiner Biografie oder vielmehr sozusagen meiner Arbeitsbiografie, da ich ja wochentagsüber als Verlagslektor arbeite, sind meine Schreibzeiten dann natürlich nachts oder am Wochenende oder dann vor allem in den Urlauben. Und da ich in den Urlauben viel schreibe, kommt in dem Schreiben natürlich auch viel von den Orten, an denen ich meine Urlaube verbringe, vor.
Vielleicht sprechen wir mal über die Formensprache. Mir ist aufgefallen, es gibt in Ihrer Lyrik, das haben wir gerade eben auch schon in dem Pilzgedicht gehört, Personifizierungen, Sie arbeiten mit Alliterationen, Sie scheuen auch die klassische Naturmetapher nicht. Welche Rolle spielen denn diese lyrischen Stilmittel in Ihren Texten?
Also für mich ist es so etwas wie ein Bindeglied, wenn ich zum Beispiel eine Alliteration benutze, also wie das jetzt gerade in dem Gedicht war, Ein Hut aus Nadeln und Blättern saß ihnen keck auf dem Kopf wie Calimero die Eierschale. Das knüpft die Worte zusammen, das knüpft aber nicht nur die Worte zusammen, sondern es knüpft natürlich auch die Inhalte zusammen. Und das ist das, wonach ich eigentlich immer suche. Also ich suche nicht wirklich das Stilmittel, ich suche nicht wirklich die Alliteration oder die Assonanz, sondern ich benutze diese Mittel dazu, um deutlich zu machen, dass es etwas gibt, was die Einzelheiten, die in der Wirklichkeit vorkommenden Einzelheiten miteinander verbindet, möglicherweise sogar untergründig so wie Pilze quasi mit den Baumwurzeln verbunden sind.
Das leuchtet mir ein. Es gibt Motive, die immer wieder auftauchen in Ihren Gedichten, zum Beispiel technische Geräte, etwa der Fotoapparat, aber auch die, und da zitiere ich Sie, die anderen schwarzen Rechtecke. Ich fand das eine sehr gute Beschreibung. Inwieweit verändern denn diese Geräte, die ständig aufgeladen werden müssen, wie es auch bei Ihnen heißt, auch das poetische Erleben?
Also das ist für mich zunächst mal getrennt, denn ich wandere ja nicht quasi mit dem Smartphone durch die Welt und erschließe mir über das Smartphone sozusagen die Welt auf eine lyrische Weise, sondern das geschieht getrennt voneinander. Ich gehe also spazieren, ohne irgendwelche Geräte bei mir zu haben und gehe damit in den Wald und bin unter dem Himmel unterwegs. Wenn ich aber dann zu Hause bin, dann ist es tatsächlich so, dass ich nicht einer bin, der dann mit dem Bleistift auf dem Papier notiert, sondern ich setze mich gleich ans Notebook. Also da gibt es dann gleich quasi eine Fassung, die möglicherweise, und das scheuen ja manche meiner Kolleginnen und Kollegen, gleich schon so ein Druckbild ergibt. Das brauche ich aber, weil für mich diese äußere Form gleich unmittelbar dazugehört. Und wenn ich sehe, wie das Bild des Gedichts am Ende auch auf der Buchseite stehen würde, dann hilft mir das, dieses Gedicht zu bauen von Anfang an. Und das würde ich nicht sehen, wenn ich das mit dem Bleistift auf dem Papier machen würde.
Was mir auffällt, insbesondere in Ihrem Gedicht Englische Stunde, ist, sagen wir mal, einerseits so einen starken expressiven Gehalt der Verse. Da purzeln plötzlich die Bücher aus den Regalen. Ich denke zum Beispiel an Jakob von Hoddis, bei dem fallen bekanntlich Eisenbahnen von den Brücken. Und dann gibt es, sagen wir mal, starke, emphatische Traumsequenzen, die sich absetzen, formal, aber auch inhaltlich, von dem, was sonst so passiert in diesen erzählenden Gedichten. Welche Rolle spielen bei Ihnen solche Traumorte und Traumsequenzen?
Ja, eigentlich sind es für mich gar nicht wirklich Traumsequenzen, sondern es wird die Realität in diesem Text, also jetzt in diesem Beispielgedicht Englische Stunde, so aufgemischt, dass mir selber zunächst mal und dann möglicherweise auch der Leserin und dem Leser deutlich wird, es wird in diesen Gedichten nicht einfach nur die Realität abgebildet, sondern es entsteht etwas ganz Neues und es hat zum Teil eine Energie, die mit der Realität auch gar nicht mehr viel zu tun hat, also die auch nicht mehr wirklich angekoppelt ist an die übliche alltägliche Wahrnehmung, sondern so ein Gedicht ist in der Lage, wirklich alles durcheinander zu werfen und da jagt der Tisch mit den Triebwerken gezündet quasi durch das Doppelfenster raus und es kracht und es klirrt. Und das hat auch wieder was mit dem Sprachklang zu tun. Also wenn es knallt und wenn es klirrt und wenn es rollt und wenn es raunt und splittert und zittert und zappelt, dann merke ich, bekomme ich selber Spaß an der Sprache. Spaß an der Sprache, würde der Wechstamm vom Buchsler sagen. Und habe aber auch den Eindruck, das ist für mich selber ein wichtiges lyrisches Element. Also so dieses Expressive, in dem das Ohr auch wirklich was zu kauen bekommt.
Ein Gedicht, in dem das, wie ich finde, beispielhaft vollzogen ist, lautet Tage im Büro. Und das sollten Sie jetzt noch unbedingt mal lesen.
Das werde ich gerne tun. Tage im Büro, an denen das Licht unter den Wolken hindurchtaucht. Die bleichen Schirme auf dem Vorplatz bleiben zu, wirken verwelkt. Der Blick aus dem Fenster zeigt den witzlosen Trailer eines Stummfilms. Der Kaffeeautomat macht Lärm, als hätte er die ganze Last der Welt zu bewältigen. Die liegt jedoch auf meinen Schultern. Das glauben zumindest meine Schultern, krachen schon bei kleinster Bewegung. Der Kollege am Schreibtisch gegenüber wird meinen Rasenmäher kaufen. Ein anderer hat Probleme mit der neu erstandenen Brille. Auf dem Gang summt der Drucker. Eine Kollegin stampft über den Teppich. Ich stehe auf, öffne das Fenster, lehne mich hinaus. Wie sich der Dienstwagen, die Auffahrt dort unten, rührend hinaufschraubt, lässt auf die Laune des Fahrers schließen. oder auf meine eigene.
Ja, oder auf meine eigene, genau so ist es. Und dann fängt man am besten nochmal von vorne an, dieses Gedicht zu lesen. Ihre Lyrik ist, wir haben es gerade gehört, in freien Rhythmen gehalten. Haben Sie mal darüber nachgedacht, strenger zu reimen, sagen wir mal?
Das mache ich natürlich. Ich schreibe ja nicht nur Gedichte für Erwachsene, ich schreibe auch Gedichte für Kinder. Und in denen wird hauptsächlich gereimt, also bei mir zumindest.
Ah, Sie arbeiten nicht nur als Lyriker, das haben Sie vorhin auch schon erzählt, sondern auch als Verlagslektor. Auf diese Kombination stoße ich interessanterweise immer wieder. In welcher Weise ergänzen sich überhaupt diese beiden Arbeitsbereiche, also das Lektorieren und das Gedichteschreiben?
Na, beides hat ja als Voraussetzung eine gewisse Wort- und Sprachsensibilität. Insofern hängt es auf jeden Fall schon mal zusammen. Dadurch, dass ich einfach zunächst mal ein Leser bin, bin ich als solcher dann auch ein Lektor geworden und auf der anderen Seite ein Schreiber. Ich nenne es quasi immer, das eine ist der Brotberuf, also das Lektorendasein, mit dem ich das Geld verdiene, von dem die Familie das Brot kaufen kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Weinberuf, also das, was ich eben dann nachts an Wochenenden dann in den Ferien tue, was vielleicht doch noch ein Stück mehr eine Herzensaufgabe ist als das Lektorieren.
Also Weinberuf ist ein schönes Kompositum, wenn man das mal so abschließend sagen darf. Vielen Dank, ich habe wieder was gelernt. Matthias Jeschke war das über seinen Gedichtband Ich bin der Wal deiner Träume und natürlich ist dieser Wal ohne H geschrieben. Und dieses Buch ist im Limbus Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Otte.